ARD. SR Kultur. Fragen an den Autor.
Herzlich willkommen, Kai Schmieding hier. Es kann nicht sein, was nicht sein darf. Diesen Satz und das dazugehörige allzu menschliche Phänomen kennen Sie möglicherweise auch oder Sie haben das schon schmerzlich in Ihrem Leben erfahren, wie lange Sie bereit waren, bestimmte Realitäten nicht wahrzunehmen, bestimmte Warnungen auszublenden, weil Sie so sehr an einen Menschen und seine Aufrichtigkeit oder an ein Projekt geglaubt haben und weil Sie irgendwann auch so viel investiert haben, dass es Ihnen immer weniger möglich war, sich einzugestehen, dass Sie sich getäuscht haben, bis Sie dann ja umso brutaler auf die Nase gefallen sind. Es kann nicht sein, was nicht sein darf. Dieser Satz kam mir immer wieder in den Sinn, als ich das Buch gelesen habe, über das wir heute sprechen. Es trägt den Titel Das Versagen, eine investigative Geschichte der deutschen Russlandpolitik. Ich freue mich über unsere Gäste, Katja Gloger und Georg Maskolo. Herzliche Grüße nach Hamburg. Hallo.
Herr Schmieding, guten Morgen nach Saarbrücken.
Hallo, schön bei Ihnen zu sein.
Katja Gloger arbeitet seit über 30 Jahren vor allem zu Russland und internationaler Sicherheitspolitik. Sie berichtete zum Beispiel für den Stern aus Moskau. Georg Maskolo ist einer der prägenden Investigativjournalisten unseres Landes. Er war Spiegel-Chefredakteur und er leitete die Recherchekooperation von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung. Im Buch beleuchten die beiden die deutsche Russlandpolitik der letzten Jahrzehnte. Sie haben brisante Geheimdokumente ausgewertet und mit vielen Zeitzeugen gesprochen. Die Zeit nennt es ein Glanzstück journalistischer Recherche. Und teilweise ist man als Leser so nah dran, dass man den Eindruck hat, man sitzt bei Putins am Weihnachtsbaum, wo deutsche Lieder gesungen werden. Oder man findet sich auch mit Gerd und Wladimir in der Sauna wieder. Ja, man könnte sagen, spätestens seit Beginn des Ukraine-Kriegs, also der russischen Vollinvasion 2022, wurde schon an vielen Stellen eingeräumt und diskutiert, welche gravierenden Fehler gemacht wurden im Umgang mit Russland. Welche neue Perspektive ermöglicht uns jetzt Ihre Recherche, Ihr Buch?
Indem wir versucht haben, Herr Schmieding, die Bruchpunkte der deutschen Russlandpolitik der vergangenen 25, 30 Jahre, denn seit 25 Jahren ist ja Wladimir Putin de facto an der Macht, einmal zu erfassen und Entscheidungen oder auch Nichtentscheidungen, also aus ihrem jeweiligen Kontext heraus zu beleuchten und nachvollziehbar zu machen. Und wir haben uns dafür entscheidende Ereignisse gesucht. Eines davon erinnert man als die historische Rede Wladimir Putins vor den Abgeordneten des Deutschen Bundestags. Ein anderes Ereignis wäre nach der Annexion der Krim, der sogenannte Minsker Friedensprozess etwa. Also einmal über die größere Zeitschiene geschaut.
Wir werden im Laufe des Gesprächs ja auf diese Beispiele zu sprechen kommen, aber gleich zu Beginn schon ein bisschen überspitzt gefragt, welches Muster haben Sie beobachtet? Was ist das zentrale Versäumnis, das zentrale Versagen der deutschen Russlandpolitik der Jahrzehnte vor 2022?
Ja, lassen Sie mich vielleicht mit zwei beginnen. Das eine ist, als dieser Wladimir Putin ins Amt kommt, da weiß ja mehr oder weniger die Welt ganz wenig über ihn. Mit einer Ausnahme, die Deutschen wissen eigentlich sehr viel über ihn. Und das liegt daran, dass er als KGB-Agent in Dresden gearbeitet hat, dass er sehr früh dann in den 90er Jahren schon den Kontakt nach Hamburg gesucht hat, der Partnerstadt von St. Petersburg. Und sehr früh gibt es diejenigen, die sagen, lass uns vorsichtig sein, lass ihn uns an seinen Taten messen. Und das geschieht zu selten. Und dann kommt ein zweiter Komplex dazu, der auch dazu geführt hat, dass das Buch seinen Titel, das Versagen, trägt. Das ist die Zeit nach 2014, nach der Annexion der Krim, dem Krieg in der Ostukraine, als es keine Frage mehr gibt, was Wladimir Putin vorhat, sondern nur noch darum, wie schlimm es eigentlich gehen wird. Und dann verdoppeln wir unsere Abhängigkeit vom Gas. Wir kümmern uns nicht um unsere Bundeswehr, die Liste ließe sich fortsetzen.
Andererseits ist es ja auch rational, sich um ein gutes Verhältnis zu Russland zu bemühen. Viele mit Russland befasste politische Akteure haben ja kluge Anstrengungen unternommen, im Dialog zu bleiben. Das ist ja auch anzuerkennen und nicht in Bausch und Bogen abzulehnen. Machen Sie im Buch ja auch nicht, weil man fragt sich, was wäre die Alternative gewesen? Möglicherweise schon früher eine militärische Konfrontation oder was wäre die Alternative zu all diesen Sachen gewesen?
Nein, die militärische Konfrontation kann und darf nie eine Option sein, aus unserer Sicht schon gar nicht. Und Sie haben völlig recht, im Dialog zu sein mit Russland. zu versuchen, das bestmögliche Verhältnis herzustellen. Das ist geradezu deutsche Pflicht gewesen. Darüber kann man überhaupt nicht streiten. Worüber man, wie ich finde, streiten muss, ist die Frage, ob wir die erhebliche politische und ökonomische Macht dieses Landes sehr viel früher hätten einsetzen müssen, um Wladimir Putin zu demonstrieren, dass in dem Maße, in dem er Krieg gegen Nachbarn führt, in dem er den hybriden Krieg gegen den Westen führt, wir einfach nicht so weitermachen wie bisher in unseren wirtschaftlichen und politischen Beziehungen. Grenzen setzen.
Ein Hörer schreibt uns gerade per WhatsApp, der Fehler der deutschen Außenpolitik war nicht, dass sie sich um gute Beziehungen zu Russland bemühte, sondern dies aus einer eher schwachen Position versuchte, insbesondere durch unzureichende militärische Stärke. Würden Sie dem Hörer zustimmen?
Naja, wie Georg sagte, es geht ja nicht darum, sagen, in eine militärische Konfrontation zwischen Russland und möglicherweise sogar Deutschland, also sprich einem NATO-Staat, zu laufen. Das Gegenteil muss ja Ziel und Zweck sagen, aller Politik und aller Bemühungen sein. Die Frage, die sich stellt, ist allerdings, muss man jemanden wie Wladimir Putin am Ende ja auch an seinen eigenen Taten messen, also an einem Krieg in Georgien, an der Annexion der Krim und am Ende natürlich auch an der Vollinvasion gegen die Ukraine. Mhm. Die Ukraine war ja schon immer, und wenn man sich die Dokumente anschaut, die wir einsehen durften, die Zeitzeugen, mit denen wir sprechen durften, hört, Ukraine war von Anfang an eine seiner regelrechten Obsessionen, die wir nicht, möglicherweise nicht ernst genug genommen haben. Mhm.
Lassen Sie uns auch gleich zu Beginn diese Erzählung bringen, die wir häufig gehört haben in den letzten Jahren. Putin war mal ein anderer, er hatte gute Absichten, die NATO hat ihn letztlich durch ihre Ausbreitung in die Enge getrieben und zu dem Putin gemacht, der er heute ist. Was sagen Sie dazu nach Ihren Recherchen?
Eine Frage, die immer wieder gestellt wird, Herr Schmieding, ist, ja, es gab doch diesen anderen Putin, dieser andere Putin, der sich dem Deutschen Bundestag 2001 präsentierte als ein Mann mit den Worten auf Deutsch gesprochen, Russland ist ein freundliches europäisches Land, also zugewandt den Europäern und ihren Werten, ein Land auch offen für gute neue Geschäfte nach dem Chaos der 90er Jahre, mit dem Putin ja aufgeräumt hat. Wenn man in die Geschichte alleine dieser Rede geht, die Dokumente, die wir einsehen konnten, zeigen das sehr eindringlich, war vieles an dem, was wir glaubten, gar nicht richtig. Das ist ja schon in Teilen fast ironisch. Weder wollte Putin diese Rede auf Deutsch halten, sondern er musste es auf Drängen des Deutschen Bundestages. Noch stammt der Satz, Russland ist ein freundliches europäisches Land, am Ende von ihm, sondern
von wem stammte er?
Wurde sozusagen vorgedacht von einem Deutschen, dessen Rat sich Putin und der Kreml und seine Leute natürlich irgendwie geholt haben. Das war Horst Teltschik, der langjährige sicherheitspolitische Berater von Helmut Kohl, Mitverhandler der Deutschen Einheit, der ein paar grundlegende politische Gedanken dem Kreml nahebrachte.
Also man muss sich das mal vorstellen. 2001, dieser Auftritt im Bundestag, da spricht dieser Mensch auf Deutsch, erreicht uns die Hand. Und kann man so weit gehen, nach Ihrem Buch jetzt, das ich gelesen habe, zu sagen, das war alles Theater und den Text haben noch dazu wir Deutschen selbst geschrieben und unsere eigene Illusion aufgeschrieben? Oder wäre das ein bisschen zu spitz formuliert?
Naja, so haben wir es ein klein wenig überspitzt formuliert, ne, dass sich die Deutschen auch noch am Ende eine russische Rede irgendwie geschrieben haben und damit sagen ihre eigenen Illusionen, Wünsche und Hoffnungen ja auch sagen zu Papier gebracht haben. Dieser Putin des Jahres 2001, er hat sagen außenpolitisch durchaus eine Charmoffensive begonnen. Er wollte und musste das Land Russland ökonomisch stabilisieren. Das war nur möglich durch den Export der entscheidenden Rohstoffe, die Russland hat, nämlich Erdöl und vor allen Dingen das Erdgas und das Ganze Richtung Europa. Also daran ist ja auch zunächst einmal nichts falsch. Innenpolitisch allerdings war es ja von Anfang an so, dass von einem demokratischen Modernisierer, einem demokratisch gesinnten Reformer, als der sich Putin präsentiert hatte und den wir uns erhofft hatten, ja eigentlich ganz wenig bis gar nichts gewesen ist.
Sie haben vorhin gesagt, man hat sich von russischer Seite sehr lange darum bemüht, dass dieser Auftritt 2001 stattfinden konnte. Sagen Sie uns noch kurz, wer oder was hat denn dann genau den Ausschlag gegeben, dass er dann doch sprechen durfte? Wer hat sich da durchgesetzt?
Am Ende ist es eine Intervention des Kanzleramtes. Dazu muss man wissen, Reden von ausländischen Staatsgästen vor dem Deutschen Bundestag, das sind so Ehren, die sehr selten vergeben werden. Damit tut sich das Parlament schwer. Wir sagen, da muss es schon einen besonderen Anlass geben, weil sonst kriegen wir zu viele Anfragen. Und dieser noch junge Präsident Putin mit einer damals schon gemischten innenpolitischen Bilanz, Katja hat es gesagt, in Fragen der Demokratisierung, der Krieg in Tschetschenien, der war alles andere als ein unumstrittener Gast in der Fraktion von Bündnis 90, die Grünen, ist sogar überlegt worden, ob man diese Rede nicht boykottieren müsse, aufgrund der Punkte, die ich gerade genannt habe. Und dann entsteht halt diese Idee, wie wäre es denn auf Deutsch, das hat dann eine gewisse Besonderheit. Und gedrückt und gedrängelt wird vom Kanzleramt und von Schröder selbst.
Interessant ist ja, dass nach dieser Rede es dann auch, wie Sie schreiben, eine Aussprache gegeben hat, wo Abgeordnete kritische Fragen stellen konnten. Das war dann eine weniger freundliche Veranstaltung.
Ja, so wie man, wie ich finde, man muss eigentlich diese beiden Dinge gemeinsam betrachten, um diese Rede des Jahres 2001 tatsächlich zu verstehen. Da gibt es diesen Putin am Rednerpult des Bundestages, diese Bilder, die wahrscheinlich auch viele von unseren Hörerinnen und Hörern in Erinnerung haben. Dieser schmächtige, blasse, aber sehr zugewandt sprechende Mensch in der Sprache von Kant und Schiller und Goethe, erlaube ich mir, meine Worte irgendwie an Sie zu richten. Und die Bedingung des Deutschen Bundestages heißt nicht nur, dass Deutsch gesprochen werden soll oder muss, sondern sie heißt auch, dass es zu einer Aussprache mit den Abgeordneten des Auswärtigen Ausschusses kommen muss. Und dieses Protokoll hat es dann schon ziemlich in sich. Ja, da geht es um die NATO-Osterweiterung und vor allem geht es darum, dass Putin sagt, ich will mich nicht mehr kritisieren lassen für unsere Kriegsführung in Tschetschenien. Ich bin diese Doppelstandards leid. Also man sieht diesen, oder sind wir mal, diese ersten Ausprägungen dieses Charakters von Putin, den wir heute alle so gut kennen. Und übrigens ein kleines historisches Aperçu am Rande. Derjenige, der die ersten und kritischen Fragen an ihn richtet, ist der damalige Fraktionsvorsitzende der Union, Friedrich Merz.
Wir haben Wladimir Putin zu lange einem damals erscheinenden Buchtitel folgend sehen wollen, Herr Schmieding, als den in Anführungszeichen Deutschen im Kreml. Ich glaube, wir glauben, kaum etwas könnte irgendwie falscher sein, wenn es jemals so einen Deutschen in Anführungszeichen Deutschen im Kreml irgendwie gegeben hat, dann hieß der Michail Gorbatschow, also derjenige, der sein Land wirklich nach europäischen, demokratischen Werten irgendwie entwickeln wollte, modernisieren wollte. Ein Mann, der gescheitert ist und in seinem eigenen Land ja dann auch sehr schnell, sehr bewusst vergessen gemacht worden ist.
Katja Gluger und Georg Maskolo sind heute unsere Gäste. Ich sage nochmal den Buchtitel, Das Versagen, eine investigative Geschichte der deutschen Russlandpolitik. Christel hat uns geschrieben, eine WhatsApp, sie schreibt, sie schätzt sie sehr als Putin-Kenner und sie stellt die Frage, wie gelingt es Putin, die russischen Soldaten zu langjährigen Kriegsaktivitäten zu motivieren? Wird die russische Bevölkerung nicht kriegsmüde und stellt sich dagegen? Das ist die Frage von Christel. Haben Sie eine Antwort?
Ich kann eine Antwort versuchen, wenn wir sagen über die Zeit seit der Vollinvasion, seit dem Großangriff Putins auf die Ukraine, also nach 24. Februar 2022 sprechen, dann sind es zwei oder drei eigentlich parallele Entwicklungen. Zum einen sind da die Bemühungen, und die sind ziemlich erfolgreich, materiell, also schlicht mit Geld, also mit einem guten Monatseinkommen de facto Söldner oder Zeitsoldaten zu bekommen für die russische Armee. Dies ist ein Prinzip, das vergleichsweise gut funktioniert, vor allen Dingen für die ärmeren Regionen des Landes. Das ist schon ein wichtiges Motiv für viele. Und auch sagen Kompensation oder Schadensersatz, ich weiß gar nicht, wie man es nennt, Wiedergutmachung für die Angehörigen, wenn Soldaten dann sterben oder verwundet werden.
Und abgesehen davon steht die Bevölkerung nach allem, was man so zur Verfügung hat an Befragungen, steht das, die hinter diesem Krieg?
Genau, das ist der zweite große Strang. Über die vergangenen Jahre wurde ja auch mit Hilfe von Propaganda und Desinformation und sagen dem Rühren an diese alten Muster sogenannter großrussischer imperialer Identität. Wer sind wir denn, wenn nicht eine Großmacht, und wir können, die am Ende können wir es mit der ganzen Welt aufnehmen. Das ist ja auch so ein Grundgefühl. Und der Feind, der steht eher im Westen. Und das wurde natürlich immer weiter geträufelt in die Seelen der Menschen. Und heute, um dies abzuschließen, haben wir es ja mit einer sehr klar ausgerichteten Indoktrinierung zu tun, bereits in den Lehrplänen für die Grundschüler, die sich zur Verteidigung des Vater- bzw. Mutterlandes irgendwie aufgerufen fühlen müssen.
Bärbel Dollack hat uns geschrieben, eine E-Mail an fragen@sr.de. Was sagen Frau Kluger und Herr Maskolo zu der Aussage von Frau Merkel, dass die Corona-Pandemie und der dadurch bedingte Zusammenbruch der üblichen Gesprächskultur den Ausbruch des Ukraine-Krieges forciert hat? Auch das thematisieren Sie am Buch.
Ja, darauf gibt es dann nun letztlich keine abschließende Antwort. Interessant fanden wir die Einschätzung von Olaf Scholz, mit dem wir sehr lange haben sprechen können, anders als mit Angela Merkel. Der sagt, er kann es nicht beweisen, aber er sei heute davon überzeugt, dass Wladimir Putin diesen Krieg 2 Jahre vorher geplant habe. 2 Jahre vorher heißt nun vor der Pandemie. Ich persönlich, aber Katja versteht davon noch mal viel mehr, bezweifle, dass Wladimir Putin noch eine Pandemie gebraucht hat, weil ja dieses Aggressionsmuster vor allem gegenüber der Ukraine eine lange, lange Vorgeschichte hat. Ist also zutreffend, dass am Ende, wenn man nun mit ihm nur weiter hätte reden können, ihn vom Schlimmsten abhalten können, ich kann es nur wiederholen, man wird es nie beweisen können. Ich will nur daran erinnern, dass der Präsident Joe Biden ja im Juni 2021, also in der Pandemie, sich mit Wladimir Putin in Genf getroffen hat. Es hat auch weitere hochrangige Kontakte der Amerikaner beispielsweise später gegeben. Es hat den Besuch von Olaf Scholz und von Macron in Moskau gegeben. Also ob nun tatsächlich die Pandemie da notwendig gewesen ist, um den letzten Ausschlag zu geben, wissen wir nicht. Halten wir für unwahrscheinlich.
Ich fand es trotzdem sehr interessant, dass Frau Merkel, das schreiben Sie ja, Ihnen keine Auskunft geben wollte. Sie haben so hochkarätige Gesprächspartner und es ist ja wirklich ein großes Projekt. Und man wundert sich ein bisschen, wenn man sie gleichzeitig bei fast jedem Podcast irgendwie da sitzen sieht in den letzten Wochen und Monaten. Da war sie dann offenbar nicht so wählerisch mit ihrer Auswahl. Wie erklären Sie sich diese Absage, oder haben Sie sich das gar nicht so zu Herzen genommen, dass Frau Merkel nicht mit Ihnen sprechen wollte?
Ach, wir hätten uns natürlich gefreut, hätten wir die Gelegenheit Gelegenheit gehabt, mit ihr zu sprechen, mit ihrer ja auch wirklich großartigen, langjährigen Erfahrung. Sie hatte ja 16 Jahre lang mit Wladimir Putin zu tun und ist sicherlich eine derjenigen, die sich anders als andere vielleicht keine Illusionen über die Natur und Sozialisation eines KGB-Agenten und auch über sagen, die Natur eines solchen Machtsystems macht. Aber am Ende müssen wir es mit Respekt natürlich zur Kenntnis nehmen. Sie sagt, sie hat auch im Rahmen ihres Buches viel andere Verpflichtungen im In- und Ausland. Und das ist natürlich und selbstverständlich in Ordnung. Das Buch übrigens ist ja auch ganz spannend unter dem Aspekt, wie hat sie ihre Politik oder ihre Vorgehensweise in den Beziehungen mit Wladimir Putin beschrieben. Mhm. Sie sprachen über die Pandemie, ob das am Ende vielleicht einen Ausschlag gegeben hat oder nicht. Für Angela Merkel war offensichtlich stete Dialog, das stete Gespräch durchaus auch hinter verschlossenen Türen, wichtig, um Wladimir Putin immer wieder kleinere Kompromisse abzugewinnen. Mhm. Sie beschreibt das an einem Ereignis, was wir wirklich stilprägend fast fanden. Das war der G20-Gipfel im Herbst 2021. Da sitzen sie alle beiden, Merkel, Putin soll kommen, der sagt im letzten Moment ab, wegen der Pandemie. Und sie schreibt in ihren Memoiren, dass das nun auch wirklich schade gewesen sei, weil wäre Putin gekommen, dann hätte sie ihn beiseite genommen und hätte ihn gefragt nach dem Truppenaufmarsch an den Grenzen der Ukraine. Sie zitiert sich selbst so ein bisschen mit den Worten, dann hätte sie ihn gefragt, Wladimir, was passiert denn da, Wladimir, was soll das, Wladimir, was machst du da?
Das Ironische ist also so ein bisschen für mich, also Frau Merkel macht sich keine Illusionen über das System Putin, das haben Sie ja analysiert. Sie will im Dialog bleiben, aber der Dialog kann ja letztlich nur erfolgreich sein, möchte man sagen. Und man kann zu Kompromissen kommen, wenn das Gegenüber eben ja nicht die absolute Entschlossenheit zu Krieg als ein Mittel der Auseinandersetzung hat. Ist das sozusagen dann der Fehler, den sie dabei gemacht hat, das nicht zu sehen?
Die deutsche Strategie hieß ja irgendwann selbst erklärt und zwar relativ früh Dialog und Abschreckung, also Konsequenz auch, Grenzen aufzeigen. Ich kann es nur wiederholen, die beträchtliche Macht dieses Landes, nicht die militärische, aber die politische und ökonomische einzusetzen und zu sagen, ein bestimmtes Verhalten hat Konsequenzen. All das, was wir dann ja nach dem 24. Februar 2022 tun. So, wir nehmen die Pipeline Nord Stream 2 nicht in Betrieb. Wir verhängen zum ersten Mal harte und scharfe Sanktionen. Ein Prozess, der bis heute andauert. Wir beenden endlich eine Diskussion, die zu diesem Zeitpunkt schon mehr als 10 Jahre andauert. Nämlich, wie gehen wir mit dieser enormen russischen Geheimdienstpräsenz auf deutschem Boden um? Und es führt dazu, dass wir endlich mal russische Geheimdienstagenten rausschmeißen und 4 von 5 Generalkonsulaten Russlands auf deutschem Boden schließen. All das sind Dinge, die seit sehr langer Zeit diskutiert worden sind. Im Grunde an jeder dieser großen Wendemarken. Nach dem Hack des Deutschen Bundestages, nach der Invasion der Krim, nach so schrecklichen Fällen wie Skripal und Nawalny, nach einem Mord im Tiergarten und ich könnte die Liste fortsetzen. Also all das, was wir nach dem 24. Februar 2022 tun, sind Dinge, die in der Bundesregierung lange diskutiert worden sind und beständig mit der Frage verbunden sind, müssen wir jetzt nicht endlich an einer Stelle mal hart reagieren? Natürlich im Gespräch, im Dialog bleiben, aber das mit Konsequenz verbinden. Das bleibt nach unserer Betrachtung viel zu lange aus.
Wir hören eine nächste Frage.
Warum setzt die Energiepolitik in Deutschland noch immer auf Gas als fossilem Energieträger und macht sich somit zumindest indirekt von Russland abhängig, während andererseits Strom aus Photovoltaikanlagen zunehmend abgeregelt wird? Ist auch das nicht symptomatisch für die Halbherzigkeit, mit der man auf europäischer Ebene die Probleme angeht?
Bitte.
Ja, es ist symptomatisch für die Halbherzigkeit, mit der man das sicher größte globale Problem, das wir alle bestehen müssen, in dieser Zeit irgendwie angeht, nämlich in Wahrheit die Klimakatastrophe, ist ja schon lange keine Krise mehr. Was Russland betrifft und die Abhängigkeit, die ja über Jahrzehnte dauernde, sagen ja auch gewisse Abhängigkeit von dem wichtigen fossilen Energieträger Erdgas, daran war ja sagen über Jahrzehnte jetzt auch erstmal nichts grundlegend falsch, zumindest solange man wirklich keine guten Alternativen hatte. Das Problem ist immer nur die Frage der Höhe dieser Abhängigkeit. Und wir hatten uns selbst, wir als Bundesrepublik, wir hatten uns 1980 selbst ja eine Obergrenze gesetzt, nämlich per Kabinettsbeschluss unter der Regierung, irgendwie Helmut Schmidt war das, per Kabinettsbeschluss, dass die Abhängigkeit von einem Energieträger aus einem Land bitte nicht mehr als 30% betragen dürfe.
Das und wie war es dann in der Hochzeit mit Gas aus Russland?
Mit Gas aus Russland war es ja dann am Ende weit über 50%. Und das macht natürlich verwundbar. Das macht abhängig. Und das war ja noch ohne ohne Gas, das durch eine Pipeline namens Nord Stream 2 hätte fließen sollen und was ja auch beinahe in Betrieb gegangen wäre.
Über Nord Stream 2 gibt es ja mindestens zwei Erzählungen, die Sie im Buch auch bringen, die auch immer wieder gebracht wurden. Die eine ist, ist doch alles privatwirtschaftlich, keine politischen Implikationen. Die andere lautet aber, und daran erinnern Sie im Buch auch nochmal, Nord Stream 2 müssen wir Putin lassen, auch aus Gründen des Dialogs, damit eben Minsk funktioniert, damit der Frieden in der Ostukraine wahrscheinlicher wird.
Ja, privatwirtschaftlich ist ja so eine Art Schutzschild praktisch vom ersten Moment an zu sagen, wir wollen das hier politisch gar nicht diskutieren. Wir können da auch gar nicht so viel machen, weil das doch privatwirtschaftlich ist. Interessanterweise sagt selbst Sigmar Gabriel, einer der großen Unterstützer von Nord Stream 2, dass er die Formulierung privatwirtschaftlich lieber nicht benutzt hätte, weil er gar nicht dran geglaubt hätte. Es gibt Papiere aus dem Auswärtigen Amt, die sagen, naja, wenn ich sie einmal ein bisschen untechnisch zusammenfasse, lass uns das Ganze politisch flankieren, weil uns diese privatwirtschaftliche Geschichte doch sowieso niemand glaubt. Natürlich hat diese Pipeline eine politische Dimension. Und Sie haben es gerade völlig zu Recht gesagt, Herr Schmieding. Nach 2014, nach Krim und Krieg in der Ostukraine, wird zum zentralen politischen Argument in der Bundesregierung, jetzt können wir doch Wladimir Putin, sein Lieblingsprojekt, nämlich diese zweite Pipeline Richtung Westen, nicht aus der Hand schlagen, weil wir ihn ja als Verhandlungspartner für den Minsker Prozess brauchen, also für die Frage, diesen Krieg einzufrieren, nicht zum großen Krieg irgendwie werden zu lassen. Also in der Nord Stream 2 Geschichte und in der Art und Weise, wie sie politisch diskutiert wird, passt nun ehrlich gesagt ganz selten, um nicht zu sagen, nichts zusammen.
Herr Maskolo, Sie haben in einem Interview gesagt, es gibt einen Zeitpunkt, ab dem Sie dann sagen, ab hier ist für mich die Russlandpolitik absolut unerklärlich. Ich glaube, Sie verorten den im Jahr 2014, in diesem Krim-Jahr. Ist das dann auch das Jahr, wo die Abhängigkeiten von Gazprom noch in der Folge gesteigert werden, indem man dann auch noch die Gasspeicher und Teile des Endkundengasgeschäfts in russische Hände gibt. Markiert das diesen Punkt oder was meinen Sie mit diesem Punkt, wo es für Sie unerklärlich wird?
Ja, 2014 markiert den Zeitpunkt, in dem die Widersprüchlichkeiten und die Inkonsequenzen der deutschen Russlandpolitik auf gleich unterschiedlichen Ebenen zutage treten. Nord Stream 2, darüber hinaus ohne jeden Zwang, eine Teilverkauf der deutschen Endkundenstrukturen, Gasspeicher und anderes werden ebenfalls an Gazprom verkauft. Und dann ein zweiter Teil, der nicht weniger wichtig ist. 2014 sehen wir, was Putin unternimmt. Wir fragen uns nur noch, wie schlimm es werden wird. Aber eine Modernisierung, eine Ausstattung der Bundeswehr bleibt aus. Spätestens ab 2015 mit dem Hack des Deutschen Bundestages, immerhin ein Verfassungsorgan, sehen wir, dass das beginnt, was wir heute hybriden Krieg nennen. Und auch diese Vorbereitung im die Gesellschaft auf diese Form der Auseinandersetzung vorzubereiten, die Nachrichtendienste darauf vorzubereiten, all die Diskussionen, die wir jetzt führen und in diesen Tagen nochmal führen, auf eine ganz andere Art und Weise führen müssen, weil wir sehen, dass uns unser Partner USA in diesem Prozess verloren geht. All diese Dinge hätten früher beginnen müssen, nach 2014 beginnen müssen.
Wir hören eine nächste Frage.
Hat Deutschland bzw. die NATO die Schmach bzw. den Machtverlust von Moskau gegenüber dem Westen unterschätzt? War also die Aufnahme der westlich von Moskau bzw. Russland liegenden Länder Polen und weiter nach unten bis einschließlich Rumänien ein Fehler?
Das hatte ich vorhin schon mal angedeutet. Wie ist Ihre Reaktion auf so einen Einwand?
Die NATO-Osterweiterung betrachten wir nicht als Fehler per se. Ist ja ein großes, großes Thema, irgendwie füllt Platz für viele Bücher, was dort auch in den 90er Jahren sozusagen vielleicht auch falsch gesehen wurde, vielleicht zu überstürzt und auch sagen in diesem Gestus des Siegers im Kalten Krieg, den vor allen Dingen die Vereinigten Staaten ja auch deutlich gemacht haben, vorgebracht worden ist. Wenn wir die Frage stellen, die wird ja immer wieder gestellt, wer hat denn da eigentlich Russland verloren? Warum hat sich Russland vom Westen, von Europa irgendwie so abgewandt? Dann ist lautet unsere Antwort eigentlich, dass Russland am Ende sich selbst verloren hat, weil Russland aus vielen, vielen Gründen gefangen in den Gefühlen und Wahrnehmungen der eigenen Geschichte es nie gelernt hat, diese Geschichte aufzuarbeiten und dadurch einen Prozess einzuleiten, in Frieden zu leben mit sich selbst und seinen Nachbarn. Im Gegenteil, und dieses wurde durch Putin von Anfang an befeuert und instrumentalisiert. Die Ängste vor dem Westen, die Feindbilder und das Gefühl, dass Russland doch ein Imperium von ganz, ganz eigener, zivilisatorischer Bedeutung sei. Dieses ist immer weiter gewachsen und gewachsen. Und da war die NATO am Ende auch ein gutes Bild, fast ein billiges Feindbild.
Sie schreiben im Buch, man hätte schon beim Georgienkrieg 2008 zum Beispiel erkennen können, dass militärische Gewalt in den Augen Putins ein absolut legitimes Mittel ist. Was viele vielleicht nicht wussten, mir war es auch relativ neu, man hat dann aber eine sehr starke, enge militärische Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Russland vereinbart in dieser Zeit. Sie haben das Kapitel Wandel und Wehrtechnik, glaube ich, genannt, oder Wandel durch Wehrtechnik. Was war da die Kernidee? Warum hat man das gesucht, dieses Projekt?
Ja, eine der ungewöhnlichsten Episoden, kann man gar nicht anders sagen. Ich muss Sie nur mal mit auf eine ganz kleine Zeitreise nehmen. 2008, auch durch Fehler der georgischen Regierung, das muss man hinzufügen, kommt es zu einer militärischen Auseinandersetzung zwischen Russland und Georgien. Russische Truppen stehen kurz vor Tbilisi. Aber diese russische Armee, die schlägt sich in Wahrheit blamabel, für alle sichtbar blamabel, militärisch unfähig, zerfressen von Korruption. Und in Moskau entsteht der Gedanke, dass man sagt, das geht mit dieser Armee so nicht weiter, die muss grundlegend reformiert und umgebaut werden. Und man sucht sich einen Modernisierungspartner und der Modernisierungspartner heißt Deutschland. Und Deutschland stimmt freudig zu, auch auf militärischer Ebene, und zwar aus einem Gedanken heraus, der der wirtschaftlichen Verflechtung, die wir mit Russland gesucht haben, eigentlich nicht unähnlich ist. Nämlich, dass man sagt, je besser man sich kennt, je enger man beieinander ist, je mehr man sich vertraut, umso besser, weil es den Konflikt letztlich unmöglich macht oder jedenfalls die Kosten dafür nach oben treibt.
Es sollte um eine Ertüchtigung der russischen Armee gehen. Vielleicht können Sie mal konkret beschreiben, was da geplant war.
Ja, es geht auf vielen Ebenen. Es geht um die Frage von gemeinsamen Manövern. Es geht um die Frage von Entsendung von Verbindungsoffizieren auf höchster Ebene. Etwas, was wir sonst nur mit engsten Partnern, zum Beispiel in der NATO, machen. Und vor allem geht es um den Export von erst einem, Russland hätte aber am liebsten 8, sogenannten Gefechtsübungszentren. Das klingt jetzt ein kleines bisschen technisch, aber im Militär sagen sie, mehr Krieg kann man im Frieden nicht üben als mit einem Gefechtsübungszentrum, einer hochmodernen Simulationsanlage, die es erlaubt, ohne scharfen Schuss das Manöver zu trainieren und auf eine ganz ungewöhnliche Art und Weise ganze Einheiten durch diese Gefechtsübungszentren zu schieben, so um sie hinterher militärisch schlagkräftiger, kampfkräftiger da wieder rauszubekommen. Sowas haben wir hier in Deutschland, wird unter anderem oder ist lange betrieben worden von der Firma Rheinmetall. Mhm. Und die war auch Vertragspartner für Russland. Glücklicherweise, muss man sagen, waren die Pläne für diese militärische Kooperation sehr weitgehend und auch auf höchsten Ebenen abgesegnet. Aber dann kommt 2014 und Sie können sich vorstellen, dass nach dem Erschrecken von Krim und Krieg in der Ostukraine diese Projekte sofort gestoppt worden sind. Also viel geplant, glücklicherweise wenig geschehen.
Also 2014 hat man dann gesagt, nein, hier machen wir einen Strich drunter, das wollen wir nicht. Ich finde politisch interessant, das schreiben Sie ja bei dieser Wehrpartnerschaft, dass die CDU, CSU ja bis heute die SPD gerne verantwortlich macht für eine falsche Russlandpolitik. Die Entscheidungen über diese deutsch-russische Militärpartnerschaft fallen aber in welche Zeit? Da regiert Merkel mit der FDP, ne?
Mit der FDP, ja, ja. Und sagen wir mal, die SPD bekommt ihren Teil der Kritik, was Russlandpolitik angeht, zu Recht. Und trotzdem ist es, wenn man es sich über die lange Zeit und in den Konstanten anschaut, dann finden wir eine Partei, die tatsächlich durchgängig einen kritischen Blick auf die Dinge hat, die auch entschieden gegen Nord Stream 2 sind und andere Elemente von dem. Und das ist Bündnis 90 Die Grünen.
Schröders Verhältnis zu Russland, diese Frage kommt einem immer wieder in den Sinn. Das beschreiben Sie auch recht differenziert in dem Buch. Also das Verhältnis war zunächst distanziert in den 90ern. Und da hat er noch Kohls Sauna-Diplomatie heftig kritisiert als Oppositionspolitiker. Wann kam denn dann eigentlich die Wende für Schröder? Durch was wurde die motiviert?
Es war offensichtlich von 0 auf 100, so zumindest die Augenzeugen, die dabei waren, als der junge Präsident Wladimir Putin zu seinem Antrittsbesuch nach Berlin kommt. Das ist im Juni des Jahres 2000. Die beiden treffen sich in Berlin und es muss wohl wirklich sagen, wie eine politische Liebesbeziehung sagen von Anfang an gewesen sein. Da kommt dieser gut Deutsch sprechende Wladimir Putin, der sich als jemand präsentiert, der von dem erfahrenen, weltkundigen, machttaktisch versierten irgendwie Gerhard Schröder bereit ist zu lernen, sich zu.
Also er tritt auf als ein Schüler und macht sich dadurch gerade so sympathisch.
So ein klein bisschen. Das ist zumindest der Eindruck der einiger derjenigen, die damals bei diesem Treffen dabei waren, und bringt bei Gerhard Schröder offensichtlich auch sagen etwas von dem zum Klingen, was man so als russische Seele irgendwie bezeichnet, sozusagen als so diese deutsch-russische Seelenverwandtschaft, dass da dann doch so zwei Völker einander verbunden sind, übrigens ja auch in einer sagen historischen Verantwortung. Und das, denke ich, gehört zum Versuch einer fairen Betrachtung auch der Person Gerhard Schröder. Wir müssen ja über seine materiellen Verpflichtungen und den Verkauf seiner Seele am Ende an Gazprom ja irgendwie gar nicht weiter sprechen. Das kennen wir alle. Aber dass Gerhard Schröder durchaus sagen, diese deutsche Verantwortung für den Vernichtungskrieg der Deutschen gegen die Völker der Sowjetunion, dass er den auch im Blick hatte und dieses Motiv der Aussöhnung, der Verständigung, des Verzeihens, des gegenseitigen Verzeihens auch im Blick hatte, das möchten wir auch gerne sagen, unterstellen.
Sie schreiben auch, man kann Schröder auch aufgrund der Geschichte seiner Familie unterstellen, dass das Verhältnis zu Russland für ihn wirklich auch ein Anliegen ist, das mit emotionaler Bedeutung aufgeladen ist. Also wie Sie sagen, es wäre zu einfach zu sagen, es ging einfach nur um viel Geld.
Ja, das wäre zu einfach zu sagen, das glauben wir, dass es wirklich nur um Geld gegen Geld am Ende auch für ihn, sondern das war sozusagen dieses historische Verständnis, dieser emotionale Moment. Sie sprechen seine Familie an, Herr Schmieding, er hat ja seinen Vater nie kennengelernt, Gerd Schröder, und auch erst Jahrzehnte später erfahren, dass sein Vater als junger Mann an der Ostfront gefallen ist, unter welchen Umständen ganz genau, glaube ich, ist bis heute nicht bekannt. Man hat dann sein Grab irgendwie auch gefunden. Also da spielen natürlich familiäre und emotionale Dinge auch eine nicht unbedeutende Rolle. Und einige sagen ja auch, dass auch der Fakt, dass er zwei Adoptivkinder hat aus Russland, dass das möglicherweise auch eine Rolle spielt.
Aber auch hier beim Kapitel Schröder sehe ich das Muster, über das Sie oft schreiben im Buch. Es gab aus dem Umfeld Schröders oder aus den jeweiligen Umfeldern, also aus den Reihen der damaligen Entscheider, also da gab es ja auch Berater, das war bei Merkel laut ihren Recherchen auch so. Es gab auch deutliche Warnungen, wer denn dieser Putin ist. Und es wurden problematische Entwicklungen sehr, sehr früh antizipiert. Das wurde dann nur in dem Moment nicht so gerne gehört. Ist das richtig?
Ja, der unglücklicherweise gerade verstorbene spätere Staatssekretär Klaus Schariot im Auswärtigen Amt, damals politischer Direktor, ist zusammen mit Joschka Fischer praktisch der erste Besucher bei diesem jungen Präsidenten Putin. Ja, wir reden über die ersten Monate des Jahres 2000, noch bevor Schröder das erste Mal auf Putin trifft. Und die sitzen da zusammen und dieser hochrangige Diplomat Klaus Schariot hat die Angewohnheit, immer so ein kleines Notizbuch in seiner Jackentasche zu haben. Und auf dem Rückflug schreibt er in dieses Notizbuch: harter, kalt entschlossener Operateur, Punkt, mit dem möchte man nicht befreundet sein. Und solche Warnungen gibt es weitere, die sich genau entlang der Linie entwickeln, die wir heute Morgen schon besprochen haben. Natürlich, auf jeden Fall engste Beziehungen zu Russland, zu versuchen, was geht, im Dialog bleiben, im gegenseitigen und auch im deutschen Interesse, absolut. Aber Vorsicht im Umgang. Erst mal sehen, wohin will er eigentlich? Ist er das, was er sich ausgibt? Ist er wirklich ein Reformer seines eigenen Landes? Hat er eine Vorstellung von Gewaltenteilung, von Pressefreiheit? Und dann erlebt ja Deutschland sehr früh, so wie der Rest der Welt und auch die Russinnen und Russen, was dieser Präsident eigentlich vorhat. So, das Demokratisierungsprojekt in Russland existiert praktisch nicht mehr. Mord an Opposition wird straffrei. Dann beginnt die Aggression gegenüber dem Ausland. Und die Warnungen werden lauter, vorsichtig zu sein im Umgang mit diesem Russland.
Und man muss ja auch gar nicht unbedingt in Notizbücher gehen, so hilfreich das ist. Man braucht eigentlich nur einmal aufzurufen die Rede Wladimir Putin 2007 vor der Münchner Sicherheitskonferenz. Ja. Das ist ja sagen nur wenige Jahre nach Bundestag 2.1. Da ist ja ein ganz anderer Putin, der sagen sehr selbstbewusst und sehr großmachtbewusst dem Westen sagen, den politischen Federhandschuh hinwirft, vor allen Dingen den USA, aber mit den USA, sagen, dem gesamten Westen und seinem sagen, politischen Modell. Unipolare Welt geht nicht mehr. Die USA mit ihrer steten Doppelzüngigkeit und Doppelmoral. Jetzt kommt sozusagen ein neues irgendwie Russland, das seinen Platz in der Welt nicht nur gefunden hat, sondern auch verteidigen wird.
Trotzdem hätte man sich gerade 2007 nicht doch auch eingestehen müssen, Putin hat möglicherweise einen Punkt, diese NATO-Osterweiterung, über die wir schon gesprochen haben, die kann er als Provokation empfinden, auf die er einfach reagieren muss in seiner Logik.
Naja, ich würde sagen, dass Russland an verschiedenen Stellen einen Punkt gehabt hat, wenn es Politik des Westens kritisiert und den Umgang mit Russlands. Das ist, es nimmt in unserem Buch Raum an und es wäre auch absolut falsch, dieses auszublenden. Ich glaube nur, dass man in dieser Erzählung aufpassen muss, weil ja nichts, aber auch gar nichts von dem, was auch an Fehlern vom Westen gemacht worden sind, je die Politik von Wladimir Putin hat erklären können. Weder was die Unterdrückung der eigenen Bevölkerung angeht, die Aufgabe eines wie auch immer gearteten und schwierigen russischen Modernisierungsprojekts, Krieg und Gewalt gegen seine unmittelbaren Nachbarn. Ich glaube, was diese Erzählung, hat der Westen nicht auch seine Fehler gemacht, wie immer gilt, absolut hat er. Nichts davon rechtfertigt und erklärt am Ende die Politik von Wladimir Putin.
Wir sind im Jahr 2007, Münchner Sicherheitskonferenz, auch ein interessantes Jahr ja insgesamt, weil im Jahr 2007, da erinnern Sie im Buch auch dran, da hat es diese Rochade gegeben, wenn man das so nennen kann, Medvedev kommt an die Macht. Viele haben damals gedacht, Mensch, das ist ein Liberaler, dem geht es um die Demokratie. Ich muss sagen, das kann man heute kaum glauben, wenn man sieht, was der so jeden Tag auf Social Media ablässt.
Ja, viele Beobachter in Russland und viele sagen Beobachter außerhalb Russlands, die sich wirklich bemühen, sagen, dieses System zu verstehen, für die war damals eigentlich schon klar, dass sagen, dieser Wechsel im Präsidentenamt, dass das für Putin sagen, eine einmalige Angelegenheit ist. Putin ist ja jemand, der sehr formal auf der Anwendung der Gesetze besteht. Das ist ja auch ganz interessant. Also er führt Krieg, schickt Hunderttausende in den Tod und besteht auf der Anwendung der Verfassung und der russischen Gesetze. Und die sagte nur zwei Amtszeiten und danach muss man zumindest mal eine Pause einlegen und dann kann man ja irgendwie wieder kandidieren. Das hat er gemacht, hat vielleicht auch geguckt, wie sich so einer wie Medvedev auf der internationalen Bühne schlägt. Und es gab ja durchaus sagen, diese neuen Tauwetterbemühungen, den sogenannten Reset, den Neustart, auch mit den Vereinigten Staaten unter Obama. Das gab es ja irgendwie alles. Also dieser Medvedev hat sich schon so als ein Modernisierer dem Westen zugewandt irgendwie präsentiert. Aber es war klar, allerspätestens 2011, als in Moskau die Menschen auf die Straße gegangen sind und gegen Fake-Wahlen demonstriert haben, dass Putin niemals von der Macht lassen wird.
Lassen Sie mich eine Beobachtung nochmal sagen. Wenn man sich auf so eine Reise macht mit so einem Buch, weil wir das ja beide schon ein bisschen länger machen, beschäftigt man sich natürlich immer auch so mit eigenen Einschätzungen.
Darauf wollte ich zu sprechen kommen. Sie haben Medvedev ja getroffen.
Absolut.
Damals,
ich war Chefredakteur Spiegel. Ich fuhr irgendwie zu ihm zusammen mit zwei ganz großartigen Kollegen, irgendwie dem des Spiegel, die Russlandpolitik macht. Und wir saßen da stundenlang und ich kam wieder und ich muss zugeben, ich habe es für möglich gehalten. Ich kann auch sagen, ich war beeindruckt, die Offenheit, mit der er über bestimmte Dinge irgendwie gesprochen hat. Und ich kam wieder und dachte, das kann schon sein, dass da jemand ein neues, ein anderes Kapitel aufschlägt. Katja hat es gesagt, es war dann relativ schnell klar, dass das nicht der Fall ist. Aber sich auch mit eigenen Irrtümern und Fehleinschätzungen zu beschäftigen, ja, wenn man sich auf so eine Buchreise macht, ist immer eine gute Idee.
Ich zeige ja auch, dass das Versagen nicht pauschal gesprochen die Politik, wer auch immer das sein soll, betrifft, sondern auch ja so einen gesamten Komplex. Also da haben auch Journalisten was mit zu tun in einer bestimmten Zeit, die möglicherweise auch bestimmte Hoffnungen haben, die auch bestimmte Dinge sehen. Auch das wird in Ihrem Buch eigentlich sehr schön klar. Wir hören eine nächste Frage.
Wie schätzen Sie die hybride Kriegsführung Russlands und die Schäden, die diese in Deutschland anrichtet, ein? Sind das mehr als Nadelstiche und ist das aus russischer Sicht nicht auch kontraproduktiv?
Bitte schön.
Also fangen wir vielleicht mal, vielen Dank für die Frage, mit dem zweiten Teil an. Ist das aus russischer Sicht kontraproduktiv? Nein, das glaube ich nicht. Russland, muss man sagen, oder richtigerweise die Sowjetunion, ist ja ein wahrer Meister da drin gewesen. Sie haben ganze Abteilungen unterhalten, auch schon im KGB, über die Frage, wie kann ich eigentlich im demokratischen Prozess anderer Staaten eine Rolle spielen, etwas, was Geheimdienste insgesamt tun. Aber Russland und die Sowjetunion hat es einfach in diesem Bereich zu einer gewissen Meisterschaft gebracht. Und der Versuch, den deutschen politischen Prozess, man kann auch sagen, den europäischen politischen Prozess zu beeinflussen, hat eine lange Geschichte. erlebt, aber wie wir jetzt an der neuen Sanktionierung beispielsweise gerade in dieser Woche erleben, Cyberangriffe, dann doch einen echten Höhepunkt. Was sich verändert hat, ist im Vergleich zum Kalten Krieg, dass es damals sehr häufig darum ging, was die Menschen eigentlich glauben sollten. Es wurde irgendeine Lügengeschichte konstruiert, welcher Art auch immer. Und heute ist das wahre Ziel, dass es am besten ist, wenn die Menschen eigentlich nichts mehr glauben. Also wenn man das Fundament erschüttert, wenn man sagt, man klassischen Medien kann man nicht trauen, der Politik kann man nicht trauen, der Wissenschaft kann man eigentlich nicht trauen. Wenn ich diese Fundamente erschüttere, dann ist es eigentlich gut. Und nach meiner Überzeugung ist das der Grund, warum wir auch so eine hohe Taktung solcher russischer Maßnahmen nehmen, weil die versuchen das eine und wenn es nicht funktioniert, dann versuchen sie irgendwie das nächste. Und ich bin auch davon überzeugt, dass das eine Form der Auseinandersetzung ist, die bleiben wird, die möglicherweise noch an Taktung zunehmen wird, lange nachdem es hoffentlich zu einem wie auch immer gearteten Friedensschluss in der Ukraine gekommen ist. Diese Instrumente werden bleiben und ich bin davon überzeugt, dass Russland sie weiter einsetzen wird.
Wir hören eine nächste Frage.
Wissen oder glauben Sie auch, dass oder ob Russland in ein paar Jahren Westeuropa angreift? Denn das soll ja die Begründung sein für alle möglichen Maßnahmen, die bei uns jetzt getroffen werden.
Zunächst mal investiert Wladimir Putin sehr viel an Ressourcen und vor allen Dingen das Leben, sagen, der Ukrainerinnen und Ukrainer und der russischen Soldaten in sein wesentliches Ziel, nämlich einen Sieg im Krieg gegen die Ukraine erklären zu können. Wie immer sagen, dieser Sieg jetzt irgendwie aussehen mag. Rein militärisch, eine Mischung, militär, politisch, aber sein großes Ziel ist, die Kontrolle über wesentliche Teile der Ukraine zu erhalten. Und darum geht, und da geht es nicht nur um den Osten der Ukraine. Und wenn er das hat, dann wird er sehen, wie er weiter irgendwie vorgehen kann, um den Westen, also uns, sagen, weiter zu schwächen, weiter auseinander zu dividieren. Und er hat im Moment einen ganz interessanten Bündnispartner in Anführungszeichen dabei. Und das sind die Vereinigten Staaten von Amerika unter Donald Trump.
Das heißt, das Papier dieser Woche, das sogenannte, das veröffentlicht wurde, das markiert auch in Ihren Augen einen Wendepunkt, auch für Deutschland, für die EU auch möglicherweise.
Wenn Sie die Sicherheitsstrategie, die aktualisierte nationale Sicherheitsstrategie der Vereinigten Staaten meinen, dann würde ich das unterschreiben. Der de facto Angriff auf das zivilisatorische Modell von Demokratie, in dem Menschen einigermaßen friedfertig versuchen, ihre Interessenausgleiche herzustellen und einigermaßen friedlich miteinander im Gespräch zu bleiben, wird ja von den Vereinigten Staaten als obsolet erklärt.
4 Minuten haben wir noch und wir haben noch Zeit für diese Frage von unserer Hörerin Christel. Sie schreibt, wie stellen Sie sich denn erste Schritte aus der Eskalationsspirale vor? Also wie könnte der erste Schritt in eine Lösung aussehen seitens der Deutschen? Das ist die Frage von Christel. Haben Sie eine Antwort?
Ja, danke für die Frage, weil es, glaube ich, die ist, die uns alle so sehr umtreibt, weil ja niemand daran glaubt, dass jetzt immer neue Höhen in der Rüstung, in der Frage, wie kommt man zu einer militärischen Abschreckung, alleine die Lösung sein kann. Das glaube ich auch nicht, das glauben wir auch nicht. Für eine diplomatische Lösung, und das erleben wir ja in diesen Tagen gerade, diesen Versuch, wird es allerdings unbedingt notwendig sein, dass Wladimir Putin nicht einen großen Sieg erklären kann und sagen kann, diese Aggression hat sich doch ausgezahlt. Jetzt nehme ich mal, was ich bis hierhin erreicht habe und dann schaue ich mal weiter. Aber wiederum lernt er, dass Aggression sich auszahlt. Das heißt, das, was wir brauchen werden, und ich fürchte für eine lange Zeit, ist eine militärische Entschlossenheit der Abschreckung. Zu sagen, es ist Krieg, wird sich für dich nicht lohnen, ständig verbunden mit dem Angebot diplomatischer Gespräche, die aber am Ende nicht so aussehen können, dass Aggression beständig belohnt wird.
Ist das auch der zentrale Punkt, den wir aus Ihrem Buch möglicherweise lernen können, für die Zukunft, möglicherweise auch für den Umgang mit China? Oder was würden Sie sagen, was ist da der zentrale Satz oder der Punkt, den wir mitnehmen aus Ihrem Buch?
Naja, wir haben uns jetzt lange daran festgehalten, unser Modell war ja so ganz großartig, wie wir das irgendwie gemacht haben. Und jetzt lernen wir, dass wir dann doch an vielen Stellen einen hohen Preis zu bezahlen haben. Für Energieabhängigkeit, für eine mangelnde militärische Vorbereitung. Und für den Umgang mit China gilt deshalb ganz sicher, ganz genau hinschauen, wirtschaftliche Abhängigkeiten nicht zu groß werden lassen, nicht, dass seltene Erden irgendwie das neue Gas sind. Und vor allem dieses Land immer friedfertig und diplomatisch zu jeder Initiative bereithalten, aber wenn es dann irgendwann sein muss, auch verteidigungsbereit zu halten.
Für mich wäre wichtig, dass wir uns als Gesellschaft nicht noch weiter auseinander dividieren lassen, als wir ohnehin schon sagen polarisiert sind aus vielen Gründen, und dass wir uns immer wieder fragen, gibt es denn da nicht vielleicht etwas, was wir wirklich, wirklich zu verteidigen haben? Und das meine ich jetzt gar nicht unbedingt militärisch, sondern das meine ich auch erstmal in unserer gesellschaftlichen Debatte. Also doch so ein paar demokratische Grundwerte.
Also das ist ein schönes Schlusswort. Katja Gloger und Georg Maskolo, danke Ihnen beiden herzlich. Schöne Grüße nach Hamburg.
Danke,
vielen Dank Ihnen.
Das Versagen ist der Titel des Buches. Untertitel: Eine investigative Geschichte der deutschen Russlandpolitik. Ullstein Verlag, 496 Seiten, kosten 26,99 Euro. Jeweils ein Exemplar für Georg Latz, eins für Reinhard Stamm und eins für Stefan Kiefer. Kommende Woche ist mein Gast der Sozialpsychologe Harald Welser. Sein Buch trägt den Titel Das Haus der Gefühle, warum Zukunft Herkunft braucht. Er schreibt, wir wohnen in unseren Gefühlen wie in Häusern. Wenn gewohnte Sicherheiten bröckeln, eine als gegeben vorausgesetzte Welt verschwindet, dann verunsichert das die Menschen zutiefst. Was bedeutet das für die Politik, für die Demokratie, für uns alle? Spannendes Thema, diskutieren wir nächste Woche. Ich bin Kai Schmieding. Danke herzlich fürs Zuhören. Tschüss. Das war Fragen an die Autorin für heute. Viele weitere Ausgaben finden Sie in der ARD Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt. Da können Sie uns auch abonnieren und bleiben immer auf dem Laufenden. Informationen über unsere Themen auch immer auf srkultur.de. Und hier noch eine Empfehlung für alle, die tief eintauchen wollen in eine packende, unterhaltsame und tiefgründige Hörspielserie. In der neapolitanischen Saga erleben Sie mit Elena Greco und Lila Cerullo eine außergewöhnliche Frauenfreundschaft. Vom Anfang der 50er Jahre bis ins neue Jahrtausend, eine Verbindung, die gesellschaftlichen Aufstieg und Absturz übersteht, Ehen überdauert, Zweifel überwindet und fast zerbricht, bis Lila eines Tages spurlos verschwindet und Elena zu erzählen beginnt. Elena Ferrantes' neapolitanische Saga, ein Deep Dive in die europäische Nachkriegsgeschichte und eine Erzählung vom Kampf um Bildung, Gleichberechtigung und ums Recht gehört zu werden. Jetzt als 18-teilige Serie in Große Geschichten, dem neuen Feed für Hörspielliteraturadaptionen in der ARD Audiothek. Den Link finden Sie in den Shownotes.